ich bin der Jan. Hi, cool euch zu sehen. Ich komme aus Mönchengladbach und ja, finde es sehr geil hier zu sein, weil meine allerersten Predigten habe ich bei den Jesus Freaks in Alzey gehört. Der Johannes war damals dort und deswegen schließt sich für mich gerade ein Kreis und ich genieße das mega, einfach hier zu sein. Cool euch zu sehen. Ich bin 39 Jahre alt, bin verheiratet, habe 4 Kinder, bin Pastor in einer Gemeinde, die heißt Unterwegs. Meine Leute feiern gerade Gottesdienst in Gladbach, in einem Theater, und das macht auch sehr viel Bock. Okay, natürlich übernatürlich, ich habe euch einen Psalm mitgebracht, der mich in den letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt hat, und den möchte ich euch einfach mal vorlesen. Psalm 139. Ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt, noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt. Hast du, Herr, es schon gehört? Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel? Du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt? Dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Ich sage, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht. So hilft mir das nichts, denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selbst erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkel Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott. Und wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als Sand am Meer. Nächtelang denke ich über dich nach und komme an kein Ende. Gott, bring sie doch alle um, die dich und deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib. Sie reden Lästerworte gegen dich, Herr. Deine Feinde missbrauchen deinen Namen, wie ich sie hasse. Die dich hassen, Herr, wie ich sie verabscheue. Gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie glühend. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir.
Gibt es eine spontane Reaktion von euch zu diesem Psalm? Bitte? Okay. Also ich danke dir, dass du das so ausführlich schon beschrieben hast, aber ich bin auch ein klein bisschen entgeistert. Also eigentlich hatte ich vor, nachher noch ein bisschen zu bleiben und einen Kaffee zu trinken, aber keinem von euch stößt auf, wie der David hier seinen Hass predigt und seine Feinde killen will. scheint hier der normale Umgangston zu sein irgendwie. Also ich bin dann nachher mal ganz schnell weg, glaube ich. Ich gehe auch mal einen Schritt zurück. Okay, alles klar. Wenn ich mit meiner Mutter früher Auto gefahren bin, dann war das manchmal ein bisschen peinlich, weil Eltern manchmal peinlich sein können. Und ich weiß noch, wie wir im Auto saßen und an der Ampel neben uns parkte ein anderes Auto und der Mann in diesem Auto, der redete laut. Aber es saß sonst niemand in dem Auto. Und meine Mutter rief nur so, Leute, wie schön, neben uns im Auto betet jemand. Und hat sich mega einen abgefreut, wie so, Mama, der hat eine Freisprecheinrichtung. So wünsche ich mir eigentlich beten. Also ich würde gerne synonym für Beten das Wort Freisprecheinrichtung gebrauchen. Beten ist der Ort, an dem ich einfach mal frei sprechen kann. Ich habe in meinem Leben, oder ich merke, wir haben in unserem Leben nur noch ganz wenige Orte, an denen wir wirklich einfach mal frei sprechen können. Alleine wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, gerät mein Körper, meine Seele, mein Gehirn kommt auf Hochtouren. Das läuft auf voller Leistung. Ich überlege, hey, wie geht's mir? Wie geht's mir eigentlich gerade eben? Dann schaue ich mein Gegenüber an und frage mich, wie viel davon will ich dem eigentlich jetzt gerade erzählen? Und gerade total ins Rotieren und bin auf vollen Hochtouren, volle Kanne auf 180 in diesem Moment. Wenn wir alle so viel Zeit investiert hätten in Mathematik, als wir noch in der Schule waren, wenn wir so viel Konzentration in Mathe gesteckt haben, wie wir da reinstecken, wenn uns jemand fragt, wie es uns geht, wir hätten alle einen Doktortitel. Das ist krass, Orte zu haben, an denen ich einfach frei sprechen kann, wo ich einfach ich sein kann, wo es gar nicht darum geht, was der andere jetzt denkt, was gebe ich von mir preis und was nicht. Aber so ist Beten für mich eine Freisprecheinrichtung. Meistens schieße ich Stoßgebete in den Himmel, vielleicht kennst du das, mal schnell noch was absenden oder ich mache so immer so SMS-Gebete. Hey Gott, guten Morgen, mir geht's gut, wie geht's dir? Ich gehe zur Arbeit, fahr bitte mit, liebe Grüße Jan. Ich nehme mir immer vor, mehr zu beten, aber meistens klappt es nicht so richtig und ich merke so, ich will mehr. Ich will eigentlich viel mehr von diesem, viel mehr erfahren, diesen Safe Space, diesen Ort, wo ich einfach frei sprechen kann, wo ich einfach sein kann, so wie ich bin. Und die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, die wünschen sich das auch. Die sagen, Jesus, bring uns bei, wie man betet. Weil sie erleben, dass Jesus irgendwie in so einem ständigen Gespräch mit seinem Vater im Himmel steht, der irgendwie wie eine Art Beziehung, der eine Beziehung zu Gott pflegt. Und irgendwie scheint das Reden zwischen Jesus und dem Vater auch ein Dialog zu sein. Vielleicht sagst du jetzt, Jan, dann bist du der 27. Pastor, der mir sagt, irgendwie Gott antwortet, aber irgendwie passiert nichts. Oder du sagst, Gott kennt mich doch sowieso durch und durch. Du hast gerade im Psalm gehört. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. In diesen ersten Versen kommt dreimal direkt das Wort erkennen vor. Im Hebräischen ist dieses Wort einfach mega und extrem wichtig. Und es drückt wie kein anderes Wort eine liebevolle Partnerschaft zwischen zwei Menschen aus. Dreimal steht dort, du erkennst mich. Dass du mich bis in die Tiefe kennst, ich kann es nicht erfassen. Und das Wort kennen meint nicht nur ein Wissen über jemanden, sondern es meint, jemanden zu lieben, mit jemandem unterwegs zu sein. Und das finde ich so unfassbar. Dreimal wird gesagt, du kennst mich durch und durch. Du weißt, was ich denke. Du weißt, was ich mache. Du kennst die Dinge von mir, die ich in die unterste Schublade rechts unten reinschiebe und die keiner wissen soll. Und du kennst sie. Und du liebst mich mit dieser Schublade da unten drin. Das betet dieser David. Das finde ich faszinierend. Und er schließt alles mit ein, ob ich sitze oder stehe. Du weißt es. Also, wenn ich arbeite und wenn ich Pause habe, wenn ich schlafe, du kennst meine Pläne, wenn ich denke, du kennst sie, ob ich tätig bin oder mich ausruhe, du siehst mich, jeder Schritt ist dir bekannt.
Und dann steht da, und du legst auf mich deine Hand. Dieser Psalm ist in der Religionsgeschichte ganz oft missbraucht worden im Sinne von, Gott sieht alles. So, pass auf, kleine Hand, was du tust, ritsch, ratsch. Gab es sogar Songs zu, aber das ist komplett an der Intention dieses Psalms vorbei. Du legst auf mich deine Hand, segnend und schützend. Wenn Gott jemanden segnet, segnen heißt im Lateinischen benedicere, im Hebräischen, oh Mann, jetzt habe ich einen Hänger. Hilfe! Ja, kann ja gar nicht wahr sein. Ja, macht nichts. Wir machen es aus dem Lateinischen. Bene dicere, bene heißt Gutes, dicere reden. Gott spricht Gutes über dir aus. Das ist Segnen. Du kennst mich durch und durch mit allen meinen Macken und sprichst Gutes über mir aus. Hammer. Vielleicht sagst du halt, das war, wenn Gott schon alles weiß, warum soll ich dann überhaupt noch beten? Warum soll ich mit ihm reden? Ich glaube, der Knackpunkt ist, dass ich selbst mich viel zu wenig kenne. Gott kennt mich durch und durch, aber ich kenne mich selbst kaum. Wenn ich ihm alles erzähle, fängt er an zu sortieren. Ich hatte letzte Woche so eine Situation, das kennst du bestimmt auch. Ich habe von zu Hause gearbeitet, ich hatte noch eine Stunde Zeit, um meine Predigt für Sonntag zu schreiben. Gleichzeitig kamen 2 E-Mails rein, die ich unbedingt innerhalb der nächsten Stunde beantworten musste. Es klingelt an der Tür, der Hermes-Postbote stand da, meine kleine Tochter kommt ins Zimmer, zieht an meinem Bein, will was und meine Frau ruft, kannst du mal die Wäsche hochtragen? Gleichzeitig kriege ich über WhatsApp 2 Nachrichten, dass ein paar Studenten sich diese Woche Wohnungen anschauen und ob ich denen helfen könnte, irgendwo in der Gemeinde jemanden zu finden, der ihnen einen Schlafplatz gibt. Und in diesem Moment implodierte etwas in mir. Ich hatte nur noch Nebel in meinem Kopf. Ich sah rot. Alles wollte ich auf einmal schaffen. Kennst du das? Nur noch Nebel. Nichts geht mehr. Und zum Glück war ich dabei, über diesen Psalm meine Predigt zu schreiben. Und ich habe gedacht, okay, jetzt schmeiße ich das alles. Gott kennt mich durch und durch. Der weiß gerade, was bei mir passiert. Jetzt schmeiße ich das dem einfach alles hin. Und das hat ein paar Sekunden gedauert und ich habe ihm die ganze Situation hingeschmissen. Und in dem Moment, in dem ich das getan habe, verpuffte auf einmal dieser ganze Nebel. Und ich habe gecheckt, der Druck, den ich mir gerade mache, dass ich in einer Stunde diese Mails beantworten muss. Scheiß drauf. Die hätten mich auch vor einer Woche fragen können. Und wenn ich denen heute Abend antworte, ist auch egal. Dann die Studenten, die wissen seit ein paar Monaten, dass sie sich hier Wohnungen anschauen. Wenn du was für die findest, können sie sich freuen. Wenn nicht, hey, es gibt Hotels. Meine Tochter hat an meinem Bein gezogen. Ich habe sie auf meinen Schoß gesetzt. Die Predigt, ich wusste, kann ich heute Abend machen. Die Küche wollte ich ab 1 Uhr aufbauen. Hey, egal. Und innerhalb von Sekunden hat sich die komplette Situation gelöst. Und nachts um 12 am selben Tag hatte ich meine Küche fertig aufgebaut, ich hatte meine Predigt fertig geschrieben, ich hatte für 3 Studenten einen Schlafplatz, ich hatte Zeit mit meiner Tochter, der Postbote ist ins Haus reingekommen, die Wäsche war hochgetragen und ich hatte gute Laune. Beten macht gute Laune. Also, hör zu, wenn ich heute über das Beten predige, dann geht es mir nicht darum, dass du deinen Wecker morgen früh um 8 stellst, um 6 stellst, hey, 8 Uhr kann jeder, dass du den um 6 Uhr stellst und anfängst, eine Gebetsliste runter zu rattern, sondern ich will dir Mut machen, so in so ein Schnacken, in ein Gespräch einfach mit Gott reinzukommen. Wenn dich deine Probleme gerade quälen, Petrus schreibt, alle eure Sorgen werft auf ihn, dann mach's einfach, red einfach, nutz die Freisprecheinrichtung, hau's einfach raus, sprich einfach mit Gott über das, was dich gerade bewegt. Ich finde das bei Jesus so krass, der ist so schlagfertig. Also hier, irgendjemand stellt ihm eine Falle und Jesus macht so zack und er haut einen raus und alle müssen schweigen. Ey, wenn mir jemand einen dummen Spruch drückt, ja, dann schweige ich einfach nur. Denk so, scheiße, 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 scheiße. Eine Stunde später, wenn ich im Auto nach Hause fahre, fällt mir das Kontra ein und ich denke so, nein, warum hast du das vorher nicht gewusst? So ein geiler Spruch, dem hättest du ihn richtig rechts und links in die Ohren hauen können, aber er kommt mir zu spät. Bei Jesus ist das anders. Jemand hat ein Problem und Jesus hat sehr, sehr schnell eine sehr tiefgehende und heilsame Lösung. Die hat er. Er sagt selbst, er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Der redet einfach die ganze Zeit mit seinem Daddy.
Der braucht dafür keinen speziellen Raum. Der redet einfach mit dem über das, was ihm auf dem Herzen liegt. Ich mache das meistens so, 90% mache ich aus eigener Kraft und wenn es hochkommt, bete ich noch 10%. Wenn es hochkommt. Ich habe vor einigen Jahren, als ich im Vikariat war, so nennt man die ersten Jahre als Pastor, bin ich im Auto gefahren und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Gott was zu mir gesagt hat. Er hat zu mir gesagt, Jan, verkündige mein Evangelium und liebe die Menschen. Und ich kümmere mich um den Rest. Ich habe die nächsten Jahre Folgendes gemacht. Ich habe mich um den Rest gekümmert. Luther sagte mal, je mehr Dinge du an einem Tag auf deiner To-Do-Liste hast, desto mehr bete. Es ist interessant, wie Dinge sich auf einmal sortieren und verändern, wenn wir sie mit unserem Daddy besprechen. Ich habe unser Haus saniert und war wirklich verzweifelt und hatte keine Kraft mehr. Es war Sonntagabend und ich wusste, ich muss eigentlich noch 2 Zimmer streichen, weil wir ziehen um die nächsten Tage. Und ich habe mich überwunden, bin völlig entkräftet in unser neues Haus gefahren, fang an zu streichen, klingelt mein Handy. Meine Frau ist dran, sie sagt, hey Jan, der Leon konnte dich nicht erreichen. Er hatte den Eindruck, er soll zu dir kommen und streichen helfen. Yeah, sage ich, geiler Eindruck, der muss gebetet haben. Und ich war dabei, über diesen so lange mit dem Psalm beschäftigt, ich habe mir das zu eigen gemacht, all meine Nöte mit Gott zu besprechen. Zack, kam der Leon. Wir bauen jeden Sonntagmorgen 2 Stunden im Theater unser Equipment auf für den Gottesdienst. Und letzte Woche haben wir ein Kabel nicht gefunden und das war so wichtig. Und wir haben 45 Minuten lang dieses Scheißkabel gesucht. Dann haben wir den Intendanten des Theaters aus dem Bett geholt, dass er uns sagt, wo das Kabel ist. Und er wusste auch nicht, wo das Kabel ist. Und irgendwann nach 45 Minuten suchen, sagen Andreas und ich, wollen wir beten für das Kabel? Jo, komm, wir beten für das Kabel. Und wir beten für das Kabel. Jesus, wir suchen das Kabel, kannst du es bitte finden? Im selben Moment geht die Tür auf, der Steve kommt rein. Wir sagen, Steve, weißt du, wo das Kabel ist? Steve geht an die Schublade und holt das Kabel raus. Meistens machen wir 90% aus eigener Kraft. Und schuften und schuften und schuften. Und wenn es hochkommt, bitten wir in den 10% Gott um seine Hilfe. Ich will dich einfach einladen, das Ding umzudrehen. Und das hat nichts mit Frommsein zu tun. Das hat nichts mit Superchristsein zu tun. Das hat einfach was zu tun mit ehrlich sein. Wissen, dass meine eigene Kraft gar nicht genug ist. Jesus sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Und als ich hierher gefahren bin, hatte ich irgendwie so den Eindruck, dass das vielleicht auch für euch in Remscheid so echt der Satz ist. Keine Ahnung, wo das hinpasst. Vielleicht nehmt ihr das als Gemeinde mit. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Er macht's. Okay, das waren die ersten 6 Verse. Das Zentrum war dieses, du kennst mich. 3-mal, du kennst mich, heißt, du liebst mich durch und durch. Du durchschaust mich, du kennst mein Innerstes, du kennst die Schublade unten rechts und immer weiter liebst du mich durch und durch mit allem, was zu mir gehört. Verse 7 bis 12. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel? Du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt? Dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht. So hilft mir das nichts. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel. Und die Nacht ist so hell wie der Tag. Mir scheint es, als meinte David sowas wie, das ist ja alles zu schön, um wahr zu sein. Jetzt will ich mal die Grenzen ausloten. In der Horizontalen, erst in der Vertikalen, steige ich in den Himmel. Oh Mann, du bist immer noch da. Wenn ich einen Höhenflug habe und im Leben alles perfekt läuft, du bist da. Und wenn ich unten in der Totenwelt stehe, wenn ich mich vergrabe unter der Bettdecke und niemand mehr sehen will, du bist da. Du machst die Finsternis zu Licht. Du bist da.
Bei dir darf ich sein. Und wenn ich mich verkrieche, bist du da. David lotet das nochmal aus. Stimmt es wirklich? Kann es wirklich sein? Ja, es ist so. Verse 13 bis 18. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Und dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selbst erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkel Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig. Merkt ihr das mal? Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott. Und wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Nächtelang denke ich über dich nach und komme an kein Ende. Mich fasziniert dieser Vers 13. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Und dann dieses, du sahst mich schon fertig. Für mich bedeutet das, mein Leben besteht aus Schatten und Licht. Ich habe Dinge an mir, die hasse ich an mir selbst. Die kann ich nicht ausstehen. Für die gebe ich mir Ohrfeigen. Von denen kann ich manchmal gar nicht glauben, dass Jesus mir die vergibt, weil sie mir auch immer wieder passieren. Hier werden zwei Sachen zusammengefügt, Leib und Geist als Ganzes. Das heißt, mit allem, was zu mir gehört, mit den Sachen, die ich an mir verabscheue, mit den Sachen, die ich feiere, darf ich bei Gott sein. Der schneidet nichts von mir ab, der reißt mir kein Bein aus. Ich kann mit all dem, was mich ausmacht, kann ich bei dem sein. Und dann werde ich heil und dann werde ich ganz. Mein Leben besteht aus Schwarz und Weiß. Ich habe dunkle Seiten und ich habe Lichtseiten. Und Gott sieht mich schon fertig. Das heißt, er verurteilt das nicht. Das darf bei ihm sein. Das darf ich mitnehmen. Das ist dort. Vielleicht hast du auch so ein Sündenmanagement wie ich manchmal, dass du dir gerne rechts und links Ohrfeigen verpasst, weil du gerade Dinge tust, die du an dir selbst hast. Dann sage ich dir, hör auf damit. Lass es sein. Ganz mit dem ganzen Kram gehörst du Gott. Mit allem, was zu dir gehört. Hör auf, Sachen wegzuschieben, wegzudrängen. Hör auf, Sachen zu hassen. Hör auf, dich selbst kaputt zu machen. Geh mit all deinem Kram zu dem. Er kennt dich durch und durch und durchschaut dich. Und mit dem kennt, meine ich wieder, er liebt dich. Du sahst mich schon fertig. Vers 19 bis 22. Jetzt kommt das, was ihr alle so toll findet. Gott, bring sie doch um, die dich und deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib. Sie reden Lästerworte gegen dich. Herr, deine Feinde missbrauchen deinen Namen, wie ich sie hasse, die dich hassen, Herr. Wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind meine Feinde, ich hasse sie glühend. Der David, bis er an diese Hasstriade kommt, hat er ja schon einen ganzen langen Weg mit Gott hinter sich. Der weiß, Gott kennt mich durch und durch. Der kennt alles von mir. Der weiß auch, dass ich Leute hasse. Ja Mann, wenn mir so ein Audi Q-Dingsbums die Vorfahrt nimmt, da gehe ich aber hoch. Und meistens, wenn ich Hass empfinde und richtig sauer bin, dann teile ich das halt eben nicht mit Gott. Sondern dann gehe ich mal schön ein paar Schritte weg von Gott. Dann sage ich, ich könnte ihn erwürgen. Ich könnte ihm den Hals rumdrehen. Nee, der David macht uns das komplett anders vor. Wenn er beim nächsten Mal irgend so ein SUV die Vorfahrt nimmt, dann sagst du, Herr, er missachte die rote Ampel, dein Gebot. Lass ihn nächste Ecke gegen die Mauer fahren. Lass ihm den Auspuff abfallen.
Die Sonne soll ihn blenden. Haus raus. Haus raus. Mach Gott zu deinem Komplizen. Wenn keine Ahnung, meine Kinder bringen mich auch manchmal auf die Palme. Ich will ab heute zu Gott gehen und sagen, Herr, kannst du meinem Sohn die Ohren langziehen? Bitte! Ich darf's nicht. Ist in Deutschland verboten. Aber du kannst ihm doch die Ohren langziehen. Lass es raus. Mach Gott zu deinem Komplizen. Manchmal wollen mir Leute nach einer Predigt Feedback geben. Also, da kommt jemand zu mir nach dem Gottesdienst. Also, gib mir ruhig Feedback nachher, ist in Ordnung. Und das läuft total gesittet ab. Also, die Person fragt mich, hey Jan, wie geht's dir? Bei mir fängt es schon an zu, wie geht's mir? Ich bin dann komplett überfordert. Darf ich dir ein Feedback geben? Und ich denke so, nein! Auf gar keinen Fall darfst du mir Feedback geben. Kein Wort. Ich will es nicht hören. Und ich sage, ja, klar, kannst du mir gerne Feedback geben. Aber innerlich bin ich schon so total hochgekocht und gleich kriege ich einen Überdruck und explodiere. Vers 23. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Der David hat so eine Freisprecheinrichtung. Er lässt seinen, ich behaupte übrigens, der David, der sagt ja, die Feinde, die er hasst, sind die Feinde Gottes, aber ich behaupte einfach mal, der war der König, dass das auch echt seine Feinde waren. Also, der lässt seinen, er hat diese Freisprecheinrichtung und der lässt seinen Hass bei Gott raus und macht Gott zu seinem Komplizen und fragt, also das muss einfach sein, das rauslassen zu können und sagt danach, durchforsche mich. Sind meine Gedanken deine Gedanken? Und das ist was natürlich Übernatürliches, was dann passiert, weil Gott mit mir eine Ebene tiefer geht und ich vielleicht checke, dass ich gerade über mein Kind so sauer bin, weil ich selbst in meiner Kindheit solche Sachen erlebt habe. Und dass er gerade gar nichts dafür kann. Und ich checke, dass ich bei Feedback so in die Luft gehe, weil mir irgendwann mal ein Vollidiot ein schlechtes Feedback gegeben hat und weil es mich in meinem tiefsten Innersten mir den Wert genommen hat. Und ich kann an den Punkt gehen und sagen, ey, Neustart, danke Jesus, dass ich für dich wertvoll bin. Du kennst mich durch und durch und du kennst mich. Und wenn ich ehrlich bin bei Gott, dann führt er mich eine Ebene tiefer an die Frage, wo es wirklich brennt. Und das macht mich auf eine übernatürliche Art und Weise einfach heil. Also erzähl mir nicht, dass du noch nie Hass empfunden hast und dass du noch nie jemanden den Hals umdrehen wolltest. Mach's. Mach Gott zu deinem Komplizen. Mach sie alle. Und frag danach, durchforste mich, Gott, sieh mir ins Herz. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Hey, für mich heißt das Jesus Christus ist nicht am Kreuz gestorben für die Leute, die eh super geil drauf sind. Und die makellos sind und deren Leben perfekt läuft, abgesehen davon, dass ich niemanden kenne, der so wäre. Sondern er ist mit unseren dunklen Seiten und mit unseren hellen Seiten. Für uns als ganze Menschen ist er ans Kreuz gegangen und versöhnt uns mit unserem Scheitern, mit unserem Müll und versöhnt uns mit dem Vater. Und durch diese Gemeinschaft mit dem Vater, durch die Freisprecheinrichtung, die wir haben, können wir immer, immer weiter einfach gesund werden. Und das ist für mich das Evangelium. Okay, do it yourself. Also wie gesagt, ich habe keinen Bock, dir zu sagen, stell deinen Wecker auf 6 Uhr und bete, das kannst du gerne machen, aber ruf mich dann nicht an und sag, dass es geklappt hat, weil ich schlafe dann noch. Versuch das einfach mal, vielleicht, ich mache das, wenn mein Kopf, das ist total interessant, ich habe mir das angewöhnt, wenn mein Kopf abends aufs Kopfkissen sinkt, fange ich automatisch an zu beten. Das ist, irgendwann habe ich, war gar keine Absicht, habe ich damit angefangen. Schaff dir vielleicht so ein Ritual. Oder häng an deinen Kühlschrank eine Klagemauer. Schreib dir einen Zettel hin mit dem ganzen Kram, den du beklagst. Und häng es einfach mal an deinen Kühlschrank, dass es da hängt. Dass es aus deinem Kopf raus ist. Oder mach so ein, ich schreibe eigentlich auch voll gerne Sachen auf. Wenn du Sorgen hast, die dich quälen, leg dir ein kleines Büchlein zu. Schreib es einfach raus. Und schreib irgendwann mal rein, wie Gott es echt für dich erledigt hat. Ich habe noch ein richtig, richtig geiles Erlebnis mit Gott gehabt. Das war so der Hammer. Das war so grandios. Aber ich habe es vergessen. Ich grübel die ganze Zeit, was es war, weil in dem Moment dachte ich so, wow, wie geil, Gott, du bist so krass. Und ich habe es vergessen. Ohne Scheiß, 2 Tage später hatte ich es schon wieder vergessen. Schreib es dir auf. Sei nicht so blöd wie ich. Schreib dir auf, wenn du was mit Gott erlebst. Schreib es dir auf, dass du es hast, dass du dich daran erinnern kannst, dass du es mal rausholen kannst. Schreib es dir auf. Also vielleicht probierst du es aus, dass du an deinen Kühlschrank einfach mal deine Klagen hängst, die du im Kopf hast. Vielleicht fängst du ein Büchlein an, wo du deine Sorgen reinschreibst. Nimm dir ein Heft und schreib rein, was du Geiles mit Gott erlebst. Und ganz zum Schluss nochmal, was mir, glaube ich, echt sehr, sehr wichtig ist, lern von Jesus, der alles, was er tut, zuerst mit Gott bespricht. Hör auf, 90% aus eigener Kraft zu machen. Und 10% zu beten, sondern dreh dieses Ding um. Ganz natürlich. Dreh es einfach um. Mach es einfach auf dem Heimweg gleich. Schnack einfach. In jeder Situation erzähl Gott, dass du Erdbeerpudding liebst. Er wird dich auslachen, weil Erdbeerpudding schmeckt scheiße. Nein, wird er nicht. Sorry. Nein, mach das. Mach das echt einfach. Noch was vergessen? Ich glaube nicht. Cool. Amen.